Herzlich willkommen beim PMP Podcast. Alles rund um Training, Rennen und der Begeisterung fürs Radfahren. Ja, liebe Zuhörer, warum jetzt ein PMP Podcast? Thorsten, was sagst du dazu? Warum haben wir jetzt einen Podcast angefangen?
Ja, die Idee kam von dir, Christian. Man muss dazu sagen, wir hören beide gerne Podcasts, sind auch ja, regelmäßig schon in Podcasts zu Gast gewesen. Und irgendwann kam die Idee von Christian. Er sagte, ich habe irgendwie Bock auf einen eigenen Podcast. Ich glaube, das könnte auch für die Zuhörer spannend werden. Hast du Lust, sollen wir es machen?
Ja, genau. Also ich war ja auch selber schon in dem ein oder anderen Podcast zu Gast und habe mich dann mal ein bisschen mit dem Thema befasst, wie man sowas aufnimmt, und ich hoffe halt mal, es wird dann nicht ganz so schlecht, und ihr könnt das hier mit uns ein bisschen genießen, und wir wollen euch einfach ein bisschen näher bringen, was wir so machen. Ich meine, da gibt es ja einige interessante Themen, jetzt gerade auch für unsere erste Folge heute. Thorsten hat gerade das Race Around Austria hinter sich, da werden wir gleich zu kommen. Dann noch ein paar andere Geschichten und dann noch ein Trainingstipp für euch. Also das Ganze soll einen Mehrwert für euch haben, und wir werden versuchen, das zumindest monatlich, ne Thorsten, monatlich wollen wir das schaffen.
Genau, monatlich ist, glaube ich, erst schon mal ein guter Ansatz, ja.
Ja. Also genießt die erste Folge und lasst uns gerne ein Feedback da, wenn es euch gefallen hat.
Genau, soll kein nerdiger Trainingspodcast werden, also da keine Angst. Werden, glaube ich, einfach ein paar coole Gespräche werden mit ein paar Insider-Wissen oder Anekdötchen auch von Christian. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Ja, gerade vor ein paar Wochen ist es zu Ende gegangen, Thorsten, dein Race Around Austria. Und ich habe es mehr oder weniger eigentlich nur von der Seitenlinie verfolgt, über WhatsApp-Gruppen, Facebook und so weiter. Und für mich sah es eigentlich nach einem deiner schwersten Rennen aus. Kannst du das so bestätigen?
Ja, das hast du gut beobachtet. Es war mit das zäheste und auch körperlich schmerzhafteste Rennen, was ich bis jetzt hatte, da hast du recht. Eigentlich lief so ziemlich wenig nach Plan schon ab dem Start, ja, das ist richtig.
Ja, aber eigentlich auch ja schon in der Vorbereitung lief nicht alles optimal. Wenn du dich an unseren Ortsschild-Sprint erinnerst, nach Hilberad runter, dann sage ich noch zu Thorsten, komm, lass mal einen Sprint fahren. Und er setzt gerade zum Überholen an, und überholt hat er mich dann über die Straße kulant. Das war schon nicht so optimal. Ja. Oder da hattest du auch lange mit zu kämpfen mit den Verletzungen dort. Zum Glück war nichts gebrochen.
Ja, ich meine, im Endeffekt noch Glück gehabt, das hätte echt böse enden können. Ging ja bergrunter da, das heißt, war wirklich ein schneller Sprint. Ich war endlich mal schnell im Sprint. Ich glaube auch immer noch, ich hätte gewonnen.
Aber halte ich für ein Gerücht. Aber
mir ist die Kette abgesprungen mitten im Sprint. Ich habe nachher mal geguckt auf Strava. Da hatte ich glaube, es waren 62 oder 63 km/h. Und dann ging es über den Lenker, weil der Lenker umgeschlagen ist. Richtig Schwein gehabt. Nur Schürfwunden. Es war überall eigentlich Schürfwunden, aber nichts gebrochen. Und ein Auto hat noch Gott sei Dank gebremst und war irgendwo auf der Gegenfahrbahn kurz vor uns, stand das. Helm ist kaputt gebrochen, weggeflogen, Schuhe sind weggeflogen, die lagen mir am anderen Ende, also wirklich, wirklich Glück gehabt. Aber ja, die Schürfwunden habe ich auch erst unterschätzt, haben mich echt zurückgeworfen. Ich habe danach so eine, man nennt sich das nicht Blutvergiftung, ich hatte Bakterien im Blut, das hat sich aber erst nach 3 Wochen bemerkbar gemacht, als ich die ganzen Lymphdrüsen sehr geschwollen hatte und ich habe mich immer schlechter gefühlt, und das hat dann zu Antibiotikum geführt und ungefähr 3 Wochen Zwangspause, bis das wieder ausgeheilt war. Also ja, nicht die perfekte Vorbereitung für so ein Rennen wie Race Around Austria.
Ja, so stand halt der Start natürlich schon unter nicht den besten Voraussetzungen, und dann erzähl uns mal ein bisschen, wie es im Rennen so selber lief. Also auf den Bildern sah es halt echt schon ganz schön zäh aus, und du hattest ja einiges an Problemen.
Ja, der Start selber verlief eigentlich noch wirklich gut, ist aber auch immer sehr von Adrenalin so geprägt. Ich glaube, da merkst du auch gar nicht richtig, wenn es mal nicht gut laufen würde. Hab allerdings relativ schnell, nach ein paar Stunden, schon gemerkt, dass die Hitze mir sehr zu schaffen macht, also noch mehr wie eigentlich sonst. Ich bin jetzt nicht der gut mit Hitze klarkommt, aber zumindest ein paar Stündchen kriege ich das schon hin. Und habe dazu noch enorme Magenprobleme gekriegt. Ja, musste mich auch übergeben und bin dann eigentlich nach 10, 11, 12 Stunden schon mehr oder weniger wie in so einem Hungerast-Modus gefahren und habe riesig Glück gehabt, dass wir auch einen Pierre Bischoff mit dabei hatten im Team, der echt mega viel Erfahrung da hatte und haben mich dann, ja, also die Crew, die hat mich eigentlich wieder aufgepäppelt. Wir haben die Ernährung komplett umgestellt, also komplett weg von Flüssignahrung und damit war so nach dem ersten Tag zumindest schon das erste Problem behoben. Also die Magenprobleme waren weg, allerdings ja, richtig fit war ich dann eben noch nicht, weil eben alles leer war.
Da geht dir ja auch sehr, sehr viel Energie verloren, wenn du halt einfach einen Tag lang nicht so richtig die Nahrung zu dir nehmen kannst und auch nicht verarbeiten kannst. Ne?
Ja, das hat man auch gemerkt. Also ich fuhr wirklich langsam, auch langsamer wie die letzten Jahre. Ich bin es ja schon mal gefahren. Krämpfe, ich hatte sehr, sehr viele Krämpfe, so die ersten zwei Tage in beiden Oberschenkeln. Das war ja alles durch die Elektrolytmangel so ein bisschen bedingt. Den genauen Grund dafür, wir haben zwar viele Thesen, womit das zusammenhängen könnte, auch viel mit dem Wetter oder mit der Hitze und falsche oder gar keine Hitzeakklimatisierung vorher und so weiter. Viele Ideen, wie wir das für zukünftige Rennen ändern, aber ja, ich sag mal, so die genaue Analyse, wo wir jetzt wirklich sagen, okay, beim nächsten Mal machen wir das und das war der Fehler, haben wir ehrlich gesagt nicht. Aber das macht es auch so ein bisschen spannend.
Ja, wir haben jetzt auch gerade erst ein bisschen mit der Analyse angefangen. Ne? Letzte Woche hattet ihr noch ein Team-Meeting. Dazu muss ich sagen, was dein Team, ich habe es ja hinter den Kulissen eher mitbekommen, über die WhatsApp-Gruppen und habe auch mal mit den Jungs telefoniert, was die da auch leisten. Das ist meine deine Leistung, Hochachtung, deine Finishing-Zeit, das Rennen halt unter den Voraussetzungen noch zu finishen mit 4 Tagen und 13 Stunden?
14 Stunden.
14 Stunden, also Hochachtung. Aber auch das, was deine Crew da leistet, ist wirklich beeindruckend. Und wie die dich wieder fit bekommen haben, dass du das halt durchziehen konntest. Aber da ging ja noch weiter. Andere Probleme hat es dann ja auch noch. Also kurz mal einen Sattel gewechselt, habe ich gehört. Ne?
Ja. Man muss da, ja, als das erste Problem, ich sage einfach mal so ein bisschen im Griff war, sodass ich zumindest wieder, ja, sagen wir mal, einfach normal Radfahren konnte, weil vorher war es wirklich kein Radfahren. Und dann fingen Sitzprobleme an. Ich hatte enorme Sitzprobleme plötzlich. Ich hatte so einen Abszess am Hintern, was wirklich innerhalb von dem einen Tag schon richtig groß geworden ist. Es war so walnussgroß ungefähr. Und
bitte, bitte nicht zu viele Details.
Muss auch dazu sagen, jetzt so im Nachhinein betrachtet, ich hatte vor die Wochen davor schon ein bisschen Probleme damit. Ich meine, jeder Radsportler von euch wird das wahrscheinlich kennen. Man hat öfters mal hier da so ein Pickelchen und irgendwie so Sitzprobleme. Ich habe es vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich meine, Christian, du hast mir ja vorher schon ein paar Tipps gegeben, wie man sowas wegkriegt, wie man sowas direkt behandeln kann. Hätte ich wahrscheinlich mal drauf gehört.
Ja, also da kann ich euch nur ein Zitat von Rudi Altig an die Hand geben. Der Hintern eines Radfahrers ist das Wichtigste, den muss der Radfahrer besser pflegen als sein Gesicht, hat er mal gesagt. Und da muss man natürlich schon drauf aufpassen und frühzeitig eingreifen, wenn da irgendwas ist, keine Frage.
Ja, aber ich hab's unterschätzt, hätte auch nie damit gerechnet, dass das nach 1,5 Tagen Fahrradfahren, dass das dann wirklich schon so Auswüchse da nimmt. Ist dann so geendet, dass ich eigentlich am zweiten Tag fast nur noch im Wiegetritt fahren konnte und weil es wirklich fast gar nicht mehr möglich war zu sitzen. Die Crew von mir hatte dann echt, echt geile Idee, was auch im Nachhinein so der Schlüssel zum Erfolg war. Die sind in den Fahrradladen gefahren und haben verschiedene Damensättel gekauft. Ich bin dann quasi danach mit dem Damensattel den Rest der Tour da gefahren und haben auch Überlegungen gehabt, gewisse Stellen am Sattel von dem dicken Polster auszuschneiden und Sitzhosenpolster auszuschneiden, damit eben in dem Bereich von diesem Abszess da nicht mehr so dieser Sitzdruck ist. Und das hat auch wirklich ganz gut funktioniert. Ich war erstaunt. Also es tat noch weh, aber ich konnte wieder weiterfahren. Ich konnte wieder sitzen. Das war erst schon mal wieder, geile Erfahrung, dass man wieder sitzen konnte und die Schmerzen waren zumindest in dem Moment für mich schon aushaltbar.
Also ja, umso größer der Respekt, dass du da eigentlich ja hauptsächlich dann mental durchgekämpft hast. Für die Leute, die das Race Around Austria nicht kennen, nimm uns nochmal ein paar Eckdaten. Kilometer, Profil.
Also Race Around Austria, wie der Name schon sagt, geht einmal rund um Österreich im Uhrzeigersinn. Man startet in St. Georgen im Attergau. Richtig geile Gegend da, wirklich. Überhaupt jeder, der Österreich noch nicht kennt, kann ich echt empfehlen. Macht Urlaub da, fahrt zum Radfahren dahin. Also wirklich, also genial. Dann geht's los im Uhrzeigersinn erst durch das Mühlenviertel. Das ist so dieser offizielle flache Abschnitt, wobei man da zum Thema flach eigentlich schon am ersten Tag schon über ja, oder fast 10.000 Höhenmeter hat. Und dann geht es irgendwann ins Hochgebirge rein, über den Großglockner, über sämtliche Pässe, über Tirol und irgendwann wieder zurück. Und am Ende hat man 2.200 Kilometer und ungefähr 30.000 Höhenmeter.
Also Wahnsinn. Also es ist, wie gesagt, in 4 Tagen und 14 Stunden das gefinisht zu haben. Ich kann mich noch gut an meine Bundeswehrzeit erinnern, Biwak und dann da Schlafentzug. Also ich glaube, für mich wäre das nichts. Alle Hochachtung. Und jetzt könnte man ja denken, es war hart und du hast jetzt die Schnauze voll davon, aber das Gegenteil ist der Fall. Die neuen Pläne wachsen und wir sind in den Vorbereitungen, nicht wahr?
Ja, genau, das ist eigentlich schon seit Jahren der große Traum und damit auch das große Ziel ist, das Race Across America, das eigentlich, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen das, was für den Triathleten, so dieses Ironman Hawaii ist. Jeder träumt davon, dass so dieses Nonplusultra-Ultra-Cycling-Rennen, sage ich mal, was jeder eigentlich mal mitgemacht haben möchte.
Ich glaube fast, man kann es damit vergleichen, für mich als Profi oder als Radsportler einmal an der Tour teilgenommen zu haben. Oder ja. Sowas. Also es ist halt schon diese Kategorie von Rennen, ne?
Ja, richtig. Man sagt, es ist das härteste Radrennen auf der Welt. Sind 5000 Kilometer von der West- bis zur Ostküste. Man durchquert auch verschiedene Klimazonen da. Man fährt den ersten Tag durch die Wüste. Man muss über die Rocky Mountains, den Wolf Creek Pass, der ist, glaube ich, 3800 Meter hoch und hat enorm mit Höhenmeter zu tun. Das heißt, auch die Vorbereitung muss ganz anders aussehen. Man muss an ganz andere Sachen denken, wie auch selbst bei so einem Rennen wie Race Around Austria.
Da glaube ich fast, gerade im Hinblick auf die Vorbereitung, wenn uns die Themen für den Podcast dann wohl erstmal nicht ausgehen. Ne?
Also gibt's, ich befürchte auch.
Da gibt es einiges zu berichten, aber auch einige gute Ideen, die wir schon im Petto haben und was wir verbessern wollen. Aber wann möchtest du fahren?
2023, Juni 2023 haben wir uns jetzt gesagt, da starten wir da. Offiziell haben die Vorbereitungen letzte Woche mit dem ersten Meeting begonnen. Wir haben jetzt nächste Woche das erste offizielle große Meeting mit dem Orga-Team und haben viel zu tun, haben jetzt ungefähr 1,5 Jahre Zeit. Man denkt im ersten Moment, 1,5 Jahre, brauchst du so lange Zeit für so eine Vorbereitung, aber es ist wirklich verdammt viel zu tun.
Ja, es ist einiges zu tun und man sollte ja auch alles wirklich bis ins kleinste Detail vorbereitet sein. Ich meine, man möchte ja nicht nach Amerika fliegen und dann da feststellen, dass man irgendwas vergessen hat. Insofern 1,5 Jahre, denke ich, ist da eine gute Zeit. Und dann, eine große Hürde ist noch zu nehmen. Ich meine, es sind 1,5 Jahre und der Kostenfaktor ist auch nicht zu unterschätzen bei so einer Veranstaltung dann, ne? Also ich meine, das bist nicht nur du alleine, der da hinfliegen muss mit 2 Rädern, sondern ein komplettes Team muss rüber und dort dann Autos und alles Mögliche gemietet werden. Also da sprechen wir schon von einer ordentlichen Summe.
Ja, das ist, ich habe es nicht mal schnell aus der Portokasse bezahlt, damit man einfach mal so ein Gefühl kriegt. Wir werden 11 Personen sein, also die ganze Crew wird aus 11 Personen bestehen. Alle Personen müssen hin, wir brauchen Wohnmobil, wir brauchen verschiedene Begleitfahrzeuge. Wir werden, wenn es alles gut geht, werden wir eine autarke Media-Crew mit haben, dass wir nachher auch wirklich einen coolen Film davon machen können. Das ist mir eigentlich ziemlich wichtig, einfach um sowas auch später mit ein paar geilen, bewegten Bildern in Erinnerung haben zu können. Und man kann sagen, ungefähr, ganz grob gesagt, eine Summe von knapp 40.000 Euro.
Ja, und da bewegen wir uns dann wirklich schon am unteren Ende und da müssen wir schon einiges sparen. Ne?
Also ja.
Die gute Nachricht für euch ist, wenn jetzt einer zuhört und sagt, boah geil, das ist eine Aktion, die möchte ich unterstützen, Werbefläche haben wir noch frei. Ne?
Werbefläche haben wir noch frei und sind auch für alle Ideen und Vorschläge offen. Ja. Nee, Spaß beiseite, natürlich. Ich mache da keinen Hehl drum. So eine Summe ist für mich nur machbar, wenn ich Sponsoren, Unterstützer und Gönner finde, die mich da supporten, die mit im Boot drin sind. Und natürlich, wenn da jemand Lust hat, Ideen hat, Tipps hat, gerne melden. So, jetzt machen wir aber von den Wettkämpfen oder Ultracycling-Wettkämpfen einen ganz krassen Sprung, und zwar wieder in unsere Heimat. Da hat es, wahrscheinlich haben es sehr viele von euch mitbekommen, da hat es Riesenunwetter gegeben mit Hochwasser, mit wirklich schlimmen Folgen, vor allen Dingen auch Verletzte, Tote, viele, viele Leute, die jetzt Leid haben und ihr Hab und Gut verloren haben. Christian, du wohnst sogar ziemlich nah an den richtig krassen, sage ich mal, Gebieten, die es richtig heftig getroffen haben. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie hast du das denn aufgefasst? Ich meine, ich war in der Zeit im Urlaub gewesen, deswegen konnte ich es nur von den Bildern beobachten, aber du warst wirklich, kann man sagen, live dabei. Ne?
Ja, also ich kann dich ja ein bisschen durch die, wie es passiert ist und aus meiner Sicht passiert ist, erzählen. Es ist an dem Mittwoch, an dem es halt geregnet hat, bin ich noch durchs Ahrtal durchgefahren, das Saarbachtal hochgefahren. Und wir wussten, es könnte Hochwasser kommen, aber was dann halt passiert ist, damit hat ja wirklich im Vorhinein keiner wirklich gerechnet. Ich habe noch gedacht, Saarbachtal, der ist schon hoch, aber ich habe ihn auch schon mal höher gesehen, habe ich eigentlich sogar gedacht. Und dass das halt die letzte Runde gewesen sein wird, die ich durchs Ahrtal und Saarbachtal für sehr, sehr lange Zeit gehabt habe, ist eigentlich unvorstellbar. Und,
das heißt, du bist am Tag noch da
trainieren gefahren. Und dann, man wusste ja gar nicht, was dann ist. Und ich meine, Rheinbach hat es schon hart getroffen und da gab es einiges, was wir machen mussten, und wir hatten auch kein Internet an dem Donnerstag, an dem Freitag, um halt wirklich zu sehen, was in der Welt um uns rum los ist. Und Rheinbach war schon schlimm, aber wenn man dann halt irgendwann mitbekommen hat, was an der Ahr los war, dann war das in der Perspektive Rheinbach gar nicht mehr so schlimm. Und ich war dann 2 Wochen am Stück helfen. Zum einen war ich an der Ahr öfters, in Dernau war ich, in Abrück. Und halt immer dieser Hintergedanke, ich bin am Mittwoch hier noch lang gefahren, das war schon krass. Wir haben da aus dem ersten OG teilweise noch Schlamm rausgeholt, die ganze Einrichtung war müllreif. Und ich mache auch keinen Vorwurf, weil wenn man nicht hier wohnt, man kann sich das halt einfach gar nicht vorstellen, was man da, wie das ist und wie das aussieht. Und es war halt schon richtig heftig, aber es ist halt immer noch richtig heftig, und wir haben halt versucht zu helfen, wo wir können. Auch Thorsten hat echt mega viel geholfen, weil der Helmut, ne, einer von deinen Ultra-Cycling-Kollegen, hat auch alles verloren, und der hat bei dir hier gewohnt. Ne? Also ich meine, heftige Zeit, und es war halt auch schön zu sehen, wie sehr alle dann zusammenwachsen in dieser Zeit. Und und da ist dann halt auch so ein der Gedanke entstanden, wie können wir helfen und vielleicht noch ein bisschen mehr helfen. Und da haben wir uns entschieden, den Charity Ride zu machen am 31. Oktober.
Ja, genau, der ist sogar schon ausgebucht. Ne?
Ja, der ist ausgebucht. Wir haben uns dann aus organisatorischen Gründen, habe ich mich dazu entschlossen, das auf 200 zu begrenzen, denn es soll halt einfach eine durchführbare Sache sein und es soll halt einfach Spaß haben. Wir haben uns dafür entschieden, dass die Spenden an den Verein Leben mit Autismus gehen. Das ist ein Verein, der ist beheimatet in Odendorf. Odendorf ist auch sehr, sehr stark betroffen. Sie haben dort ihre Verwaltung verloren. Sie hatten ein integratives Eiscafé, gerade erst vor 2 Jahren aufgemacht, komplett neu. Die Einrichtung ist hinüber. Und nichtsdestotrotz muss halt ja auch die Betreuung der Kinder weitergehen. Das kann ja nicht einfach aufhören jetzt. Und ich habe schon etwas länger eine Verbindung zu dem Verein, und deshalb, es gibt so viele gute Zwecke, wo man im Moment das Geld hinten spenden kann, aber es war halt für uns dann, oder für mich, der, der naheliegendste Verein, dann zu unterstützen, weil er auch wirklich hart getroffen ist. Und dann haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, erst im Oktober das Ganze, am 31. Oktober das zu veranstalten, weil es wird ja auch gerne dann mit einem gewissen Abstand zu so einer Katastrophe, wird dann ja auch gerne vergessen, um dann halt einfach auch nochmal im Oktober darauf aufmerksam zu machen, was dort alles passiert ist.
Ja, auf jeden Fall wirklich tolle Sache. Also die Idee oder die ausschlaggebende Idee kam vom Christian. Ich fand die Idee mega, da wirklich was zu tun, zu schauen, dass man Leute dazu bringen kann, zu helfen. Aber ich meine, es ist ja nicht nur das Helfen. Ich meine, sie haben auch was davon. Vielleicht erzähl mal so ein bisschen, was erwartet die Leute denn bei dem Charity Ride?
Ja, zum einen ganz, ganz große Unterstützung von BioRacer haben wir erhalten. Jeder der 200 Teilnehmer bekommt ein eigens designtes Trikot, was ich mit dem Dominik von BioRacer zusammen gemacht habe. Also er hat das Hauptdesign gemacht, ich habe ein bisschen bei den Farben geholfen. Ansonsten ja jede Menge Profis werden da sein, unter anderem André Greipel, Nikias Arndt, Phil Bauhaus, Marcel Sieberg, der zum Ende des Jahres seine Karriere beenden wird, wird mitfahren. Thomas Held, bekannt aus Funk und Fernsehen, Carsten Miegels, der Eurosport-Kommentator, wird das Ganze kommentieren und auch selber mitfahren. Insofern, jede Menge Action, und ich weiß auch, dass der Verein Leben mit Autismus einiges an Programm plant für den Tag. Es wird Kaffeekuchen geben, Cycle-Café wird uns mit Top-Café unterstützen. Insofern, es wird, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Veranstaltung und nicht nur für die 200 Leute, die fahren, sondern auch ein Rahmenprogramm zwischendurch wird es geben, wenn wir auf unserer Tour sind. Insofern kann jeder aus der Rheinbacher Region, glaube ich, mal da vorbeigucken kommen.
Ja, das heißt, alle die jetzt leider nicht mehr, weil sie doch relativ schnell ausverkauft waren, die jetzt nicht mehr es geschafft haben, mit dabei zu sein, die können auch vorbeikommen, ne, oder?
Ja, also unter der Voraussetzung wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt halt 3G, ne, getestet, geimpft oder halt genesen, denke ich, werden wir die Veranstaltung gut über die Bühne bringen. Und ihr könnt dann auch vorbeikommen, denn die Unterstützung darf nicht enden, und an dem Tag werden wir auch Spenden sammeln für Leben mit Autismus. Und wenn ihr was Gutes tun wollt, kommt gerne vorbei, und es wird bestimmt ein toller Tag. Ansonsten, wer nicht vorbeikommen kann, es gibt auch noch andere Arten zu spenden. Geht einfach auf die Internetseite www.lebenmitautismus.de und dort findet ihr einen Link findet ihr die Bankverbindung oder einen Link zu betterplace.org, wo ihr auch an den Verein gerne spenden dürft, oder ansonsten, wenn es nicht dieser Verein ist, einfach irgendwohin, seriöse Vereine sucht ihr euch am besten, und vielen Dank auf jeden Fall für alle Unterstützung, die uns erreicht hat und die halt einfach hier die Region erreicht hat. Das war einfach grandios und war toll zu sehen.
Ja, in so einem Moment, ne, da sieht man eben, dass man doch nicht, sag ich mal, die Hoffnung in die Menschheit verlieren muss. Deswegen, wenn man da wirklich gesehen hat, man hat es von allen Seiten gehört. Auch der Helmut, der wirklich viel verloren hat, der hat so viel erzählt von Leuten, die ihm geholfen haben und die für ihn da waren. Das ist echt, echt schon cool zu hören und zu sehen. Ja, ich freue mich auf den 31. Ich glaube, das wird ein richtig schöner Tag werden, mit einer schönen Runde. Ich hoffe, dass ich bis dahin wieder Rad fahren kann, dass mein Hintern wieder okay ist, aber ansonsten vielleicht muss ich mitlaufen.
Ja, gut, die einzige Frage ist noch das Wetter. 31.10. kann gut werden, kann schlecht werden, aber wir sind ja Radsportler und ich glaube, für den guten Zweck fahren wir auch mal durch den Regen. Die Runde wird, ungefähr 70 Kilometer werden sein. Die Runde steht schon, ich hatte es nur gerade nicht hundertprozentig im Kopf. Schöne Runde und auf einen schönen Tag.
Genau.
Ja, nach diesem wirklich krassen Thema kommen wir zu einer Kategorie, die wir eigentlich als festen Bestandteil unseres Podcasts einbauen wollen. Der Trainingstipp. Ruhephasen nach der Saison. Thorsten, was sagst du dazu? Gerade jetzt für Hobbyathleten.
Ja, großes Thema, gerade jetzt im Moment. Ne? Saison neigt sich langsam dem Ende. Jeder überlegt sich, wie mache ich das Saisonende? Wie geht es weiter im nächsten Jahr? Wie fange ich Trainings wieder an? Und dann taucht automatisch dieses, ja, allseits diskutierte Thema Saisonpause auf. Wie mache ich es? Mache ich es sinnvoll, nicht sinnvoll? Gibt es hunderte Meinungen von. Ursprünglich kommt die eher so aus dem Profi-Radsport. Kann Christian gleich auch noch so ein paar Geschichten oder Meinungen aus seiner Profikarriere erzählen. Aber Profisportler haben echt eine lange und richtig, richtig intensive Saison. Und da hilft so eine Saisonpause einfach körperlich
runterzukommen. Beim Profisportler sprechen wir von so 70 bis 90 Renntagen im Jahr. Dann ist das schon sinnvoll und da braucht der Körper das halt auch einfach.
Ja, und es geht im Januar schon wieder los, ne, bei euch. Und für Hobbysportler macht unserer Meinung nach trotzdem eine Saisonpause sehr, sehr großen Sinn. Vielleicht nicht unbedingt aus dem körperlichen Aspekt, sondern mehr aus dem mentalen Aspekt. Also einfach eine Saison offiziell abzuschließen, sich was Gutes zu gönnen und vor allen Dingen denen was Gutes zu gönnen, die vielleicht auch durch das Training das ganze Jahr vielleicht so ein bisschen zurückstecken mussten, Bekannte, Freunde, Familie vor allen Dingen, denen einfach mal eine Zeit zu geben, wo es nicht nur um das Thema Sport geht, Training geht, Wettkämpfe geht, sondern einfach mal die Seele baumeln lassen, mal ein bisschen weniger tun. Heißt auch nicht, dass man keinen Sport machen muss, ganz im Gegenteil, aber einfach nur zum Spaß.
Genau, einfach mal ein bisschen auch resetten, Revue passieren lassen, wie war die letzte Saison, was kann ich für die nächste Saison besser machen. Sich Ziele setzen ist natürlich bei der Vorbereitung auf eine kommende Saison immer ein großes Thema. Aber ich meine, ein bisschen was nach Lust und Laune dann trainieren und auch ein bisschen weniger und dem Körper und der Familie ein bisschen Erholung vom Radsport zu gönnen, ist gar keine schlechte Sache. Denn die Wettkämpfe im Hobbybereich gehen ja auch erst ab März, April wieder wirklich richtig los. Was im Moment eine ganz gute Situation, glaube ich, ist, in letzter Zeit haben dann doch einige Rennen stattgefunden. Das heißt, man kann, glaube ich, ganz zuversichtlich in die nächste Saison dann gehen, dass mit 2G oder 3G-Regel im Moment viele geimpft, doch dann wieder einiges mehr an Rennen stattfinden wird. Oder was meinst du dazu?
Ja, ich denke auch wenn man so ein paar Veranstalter mitbekommt, Zuversicht ist da schon jetzt größer, dass da sich nächstes Jahr etablierte Regeln finden lassen, sodass wirklich auch Wettkämpfe vernünftig geplant und durchgeführt werden können und nicht, wie es eben auch dieses Jahr teilweise war, wirklich kurz vor Schluss manchmal erst abgesagt werden. Von daher, ja, ich bin zuversichtlich, ich freue mich auf nächstes Jahr, auf die Wettkampfsaison und ja.
Ja, und dann noch als, ja, bei uns als Profis, wie wir eben schon gesagt haben, da ist natürlich die Rennbelastung eine ganz andere. Man ist teilweise 3 Wochen am Stück Rennen gefahren oder sogar mal 2 oder 3 Wochen Rundfahrten im Jahr und hatte so meistens, das meiste, was ich an Renntagen hatte, war mal so knapp unter 100 im Schnitt, glaube ich, liegt der Profi so bei 70 bis 90 Renntagen. Und da braucht natürlich der Körper eine gewisse Zeit, um sich wieder runterzufahren und dann halt auch das Leistungsniveau wieder runterzubringen, um dann halt einen Neuaufbau in die richtige Saison, in die nächste Saison zu starten. Das ist halt sehr wichtig, weil wenn man über das ganze Jahr versucht, dieses Top-Leistungsniveau zu halten, das geht halt einfach nicht. Ne? Das wissen wir, glaube ich, alle. Und deshalb braucht man ja auch während der Saison so seine Schwankungen, seine Höhepunkte und seine Trainingsphasen. Und ja, da ist halt der Winter ganz wichtig. Für uns aber natürlich auch eine Zeit, wo wir in Urlaub fahren können, mal ohne das Rad und die Familie sich freut. Und deshalb ist für uns da auch immer als Profis natürlich der familiäre Aspekt ein ganz wichtiger gewesen, die Saisonpause zu machen. Und ich habe es persönlich immer so gemacht, ich bin da ein bisschen nach Lust und Laune, wenn das Wetter mal gut war, dann habe ich auch ein bisschen mich aufs Mountainbike gesetzt und habe was gemacht oder bin mal joggen gegangen, wenn mir gar nicht danach war. Dann habe ich es dann auch sein lassen. Meine Saisonpause war meistens so um die 4 bis 5 Wochen. Und dann hat man sich so ans Nichtstun gewöhnt. Dann hat man immer nur so 1-2 Tage geschoben, bevor man wieder angefangen hat. Aber dann ist man auch eigentlich echt sehr, sehr schnell wieder in seinen Rhythmus reingekommen.
Wie ist das gerade jetzt im Profi-Radsport mit dem Thema? Ich habe zum Beispiel jetzt mit vielen Athleten von uns auch das Thema, wie ist das denn so mit Gewichtszunahme, wenn ich da 4-5 Wochen weniger mache? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich habe da wirklich, ich will mich da auch mental dann natürlich nicht stressen in der Zeit und habe halt auch gar nicht aufs Essen geachtet, sondern habe halt einfach normal gegessen, aber habe mir auch um eine Gewichtszunahme keine Gedanken gemacht und habe das sogar ein bisschen als positiven Nebeneffekt gesehen, dass ich dann halt im Winter trainiere ich dann halt, ich hatte so meinen Ablauf und meistens dann so 2, 3, 4 Kilo mehr, die schleppe ich dann durch den Winter und zum Anfang der Saison verliere ich die wieder, das hat eigentlich immer gut geklappt und hast dann halt einfach natürliches Ballast im Winter gehabt, was dich dann besser macht für die nächste Saison. Also wenn man das gezielt angeht, dann ist ein bisschen Gewichtszunahme halt gar kein Problem. Mhm. Solange man halt auch weiß, dass man es wieder los wird. Das hat halt bei mir immer gut geklappt. Deshalb habe ich da auch nie irgendwie Stress bekommen von Teamseite aus. Immer, du bist jetzt aber 3, 4 Kilo schwerer, sondern wusste jeder, das macht der Christian so und der verliert halt auch wieder zum ersten Rennen. Das war nie wirklich ein Problem.
Mhm. Ja, cool.
Ja, und für weitere Trainingstipps, ne, kennt ihr ja unsere Internetseite auch, www.pmp-coaching.de. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt oder mal ein unverbindliches Gespräch haben wollt. Falls ihr mit dem Coaching einsteigen wollt, ne? Weil das ist ja jetzt auch so ein Thema im Moment, wenn die Wettkämpfe wieder kommen, ne? Vielleicht hat ja der ein oder andere Bock, das mal auszuprobieren.
Ja, perfekter Zeitpunkt jetzt, ne? Ja, Saison ist vorbei, man hat eine gewisse Zeit jetzt, um sich für den nächsten Wettkampf vorzubereiten und an seinen Schwächen zu arbeiten. Ist immer eine gute Gelegenheit, jetzt mal so einen Neustart zu wagen. Ja?
Ja, und als wir uns Gedanken gemacht haben, wie wir unsere Verträge formulieren, machen, haben wir uns bewusst dafür entschieden, nur eine 3-monatige Bindung mit in den Vertrag zu nehmen. Das heißt, das Risiko ist eigentlich relativ überschaubar. Falls ihr mal euch für einen Trainingsplan bei uns interessiert, habt ihr eine 3-monatige Bindung und nach 3 Monaten, wenn es überhaupt nicht passt, könnt ihr dann auch wieder kündigen. Aber unser Anliegen ist natürlich, wir wollen so gut sein, dass ihr gerne bleibt und denken auch, dass wir das schaffen. Insofern,
Ja, genau.
Uns ist Risiko wichtig, liegt bei uns, nicht bei euch.
Genau. Nee, uns ist wichtiger, dass das Christian jetzt meinte. Ja, wir haben gesagt, okay, wir möchten keine langen Mitgliedschaften haben oder irgendwie sagen, ein Jahr lang, dann wird es günstiger wie ein halbes Jahr oder was auch immer. Wir haben gesagt, entweder bleiben die Leute, weil sie zufrieden sind, weil es funktioniert und dann brauchen wir auch keine Mindestlaufzeiten. Und wenn es wirklich mal nicht funktioniert, wenn es nicht passt, auch das gibt es im Leben, das einfach mal. Manchmal vielleicht auch irgendwelche zwischenmenschlichen Sachen einfach nicht richtig funktionieren, was keinen Beinbruch ist. Ja gut, dann passt es eben nicht. Ne? Und dann trennt man sich in, sag ich mal, in guter Wege. Ja, Christian, jetzt haben wir gerade so ein paar Geschichten aus deiner Profikarriere oder Profilaufbahn gehört. Wie bist du damit? Saisonpausen umgegangen, Gewichtszunahmen im Winter. Jetzt bist du ja kein Radprofi mehr, jetzt bist du sportlicher Leiter bei Ineos. Erzähl mal ein bisschen, was steht bei dir denn jetzt noch an oder was war vielleicht sogar in den letzten Wochen bei dir?
Ja, die erste Saison als sportlicher Leiter, auf jeden Fall eine Riesenumstellung. Autofahren im Rennen, Radfahrer um einen rum zu haben, und halt auch das Vorbereiten der Rennen, so Riesenumstellung, aber es macht.
Hast du das vorher unterschätzt als Radfahrer, so dieses sportliche Leiter?
Ich hätte gedacht, ja, nee, Autofahren jetzt nicht unbedingt, da bin ich ja schon mal mitgefahren in so einem Rennen, das wusste ich schon, dass das im Auto enger aussieht. Man hat halt echt mega viel Verantwortung da und dann noch Flaschen rausgeben und alles Mögliche und wenn halt dann ein Defekt ist, dann sollte man halt auch schnell bei den Jungs vorne sein. Was ich ein bisschen unterschätzt habe, ist halt, was die sportlichen Leiter alles beim Rennen vorbereiten, nachbereiten und so weiter. Also es ist schon, es ist einiges an Arbeit. Das ist aber wirklich, war ein tolles Jahr bis jetzt. Habe einiges an Rennen, an großen Rennen gemacht. Zum Beispiel die Schweiz-Rundfahrt war ich als sportlicher Leiter, wo der Richard Carapaz gewonnen hat. Mhm. War echt tolle Erfahrung. Dann in der Sommerpause während der Tour und dann halt noch Olympia hinten dran, da waren halt nicht so viele Rennen. Und jetzt bin ich gerade zuletzt den Grand Prix Plouay, da war ich in Frankreich, in der Bretagne, mit Ethan Hayter, ein klasse 4. Platz bei einem Eintagesrennen, junger Kerl, der jetzt auch gerade bei der Großbritannien-Rundfahrt das Ding, hoffentlich heute ist die letzte Etappe, das Ding rockt, wenn der Podcast rauskommt, dann wissen wir schon mehr, ob er es geschafft hat oder nicht. Hat aber zurzeit das Leader-Trikot Benelux-Rundfahrt war ich und ja, also da steht, stand jetzt dann wieder einiges an. Auch jetzt in der kommenden Woche so ein bisschen nicht wirklich als sportlicher Leiter unterwegs, sondern wurde ich nochmal gefragt als Testfahrer. Am Dienstag bin ich auf der Paris-Roubaix-Strecke, habe mir so eine kleine Runde zusammengesucht am Carrefour de l'Abre und an zwei weiteren Roubaix-Kopfsteinpflasterstücken werde ich Material testen.
Ach cool.
Halt einfach auch, weil ja ich als gerade in Anführungszeichen Rente gegangener Profi noch wirklich dieses Gefühl fürs Fahrrad habe und auch Roubaix-Rennen ist, was ich öfter gemacht habe.
Darfst du verraten, was für Material ist geheim noch?
Ja, das ist geheim.
Ja, ist doch nicht schlimm.
Nee, also
da wird ja mit allen Mitteln versucht, ist ja vollkommen okay.
Oder beziehungsweise weiß ich nicht, ob es geheim ist, insofern
besser nichts erzählen,
bevor ich was Falsches erzähle. Aber spätestens am 3. Oktober dann bei Paris-Roubaix wird man dann sehen, welches Material erfolgreich meinen Test bestanden hat, wenn ich meine 85 Kilo da auf dem Rad übers Kopfsteinpflaster schmettere in der nächsten Woche. Was überlebt hat, wird dann bei Roubaix eingesetzt. Ja, und da werde ich dann auch als sportlicher Leiter mit dabei sein in Roubaix. Noch ein paar Rennen davor bei dem Grand Prix d'Enen und dem und noch einem anderen Rennen, Grand Prix Euro Métropole. Das sind die Vorbereitungsrennen Richtung Roubaix. Und Roubaix werde ich nicht selber hinterm Rennen herfahren, sondern da werde ich eine ganz besondere Aufgabe haben. Das nennt sich dann das Zone Hopping. Das heißt, wir suchen uns vorher Stücke raus, was wir dann halt schaffen, stellen uns dort dann mit dem Ersatzmaterial hin. Okay. So versuchen wir jedes Stück irgendwie abzudecken. Das heißt, weil der Materialwagen ja immer sehr, sehr weit dann bei so Rennen hinter dem Feld fährt. Mhm. Wenn er dann Platten hat, dann soll er mit den Platten halt noch versuchen, zur nächsten Crew zu fahren. Das Ganze werde ich allerdings machen in einem komplett ausgestatteten Renndienstwagen. Das heißt, selbst bei Roubaix, da bricht auch mal so ein Auto zusammen oder hat einen Plattfuß. Und wenn ich da den Anruf bekomme, wir sind raus aus dem Rennen, entweder versuche ich dann den Servais, der Servais und Brad irgendwo dann noch aufzulesen, oder wenn das nicht möglich ist, gehe ich dann halt ins Rennen und werde das Rennen und die Jungs dann weiter verfolgen und gucken, dass ich dann halt da helfen kann und die nötigen Anweisungen über Funk dann durchgeben kann. Mhm. Also es ist halt wirklich das ganze Planen als sportlicher Leiter, das muss halt alles passen und das ist eine riesen Herausforderung. Aber ich glaube, ich habe es bis jetzt mit Bravour gemeistert und hatte schon immer so dieses deutsche Tugend im Team auf Pünktlichkeit zu setzen. Ja. Habe ich so meinen Ruf weg und da gibt es den einen oder anderen Joke. Insofern konnte ich das jetzt ganz gut in die neuen Aufgaben umsetzen.
Ja, cool. Ja, ich habe es ja auch so ein bisschen manchmal mitbekommen, wenn du so Rennen vorbereitet hast. Ich war erstaunt, wie detailliert Sachen, Rennen, Meetings vorbereitet werden und habe ja auch öfters mitgekriegt, dass du teilweise bis spät abends dann noch hingst und Sachen da vorbereitet hast. Also schon interessant, das so mitzubekommen. Ja, cool. Ja, vielleicht können wir in den nächsten Folgen da ja auch noch so ein bisschen mehr von erzählen. Gerade so als Job des sportlichen Leiters ist bestimmt auch interessant für Leute, dass man nicht immer nur von dem Radprofi hört, sondern auch mal von den sportlichen Leitern.
Hinter den Kulissen. Ja. Genau. Also jetzt eben, man kann ich ja beide Seiten dazu tragen. Ich meine, die 17 Jahre als Profi-Radsportler, da gibt es, glaube ich, noch die eine oder andere Geschichte, die wir da mal raushauen können.
Ja, cool.
So, liebe Leute, das war's. Hiermit ist unsere erste Folge im Kasten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Es ist ein bisschen länger geworden, als wir geplant haben. Spontan haben wir eben dann noch ein Thema mit reingenommen. Und ja, falls ihr Feedback habt oder irgendwelche Fragen in der Zwischenzeit, dann ja, immer her damit. Schickt uns eine E-Mail.
Genau, oder über Instagram oder sonst irgendwelche, alle möglichen Kontaktwege könnt ihr suchen. Auch für Themenvorschläge, wenn ihr wirklich Ideen habt für ein Thema, was euch blendend interessiert und ihr denkt, das könnte auch die Allgemeinheit oder die Mehrheit interessieren, immer raus damit. Vorschläge für Gesprächspartner, die wir vielleicht mit einladen können.
Genau, vielleicht denkt ihr ja auch, ihr habt was Cooles zu erzählen, dann meldet euch mal. Vielleicht werden wir sowas ja auch starten, weil immer nur Thorsten und Christian, dann könnt ihr auch auf die Dauer langweilig werden. Also ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir melden uns roundabout in einem Monat wieder bei euch. Und ja, macht's gut, bleibt fleißig, genießt die Off-Season.
Genau.
Nimmt nicht so viel zu wie ich sonst.
Viel Spaß beim Zunehmen, hätte ich jetzt fast gesagt.
Alles klar.
Macht es gut. Ciao.
Ciao.